Deutschlandfunk Nova. Update.
I have never ever seen anything of this scale. This is a unprecedented incident.
Selbst Danny Cotton, die Feuerwehrchefin von London, ist geschockt. Seit 29 Jahren ist sie bei der Feuerwehr. So etwas hat sie noch nie gesehen. Ein Hochhaus im Westen Londons ist in Flammen aufgegangen und fast vollständig ausgebrannt. Es gibt Tote und Verletzte und massive Vorwürfe, wie so etwas passieren konnte. Unser erstes Thema jetzt im Update. Ich bin Klaus Jansen.
Update.
Der Grenfell Tower im Londoner Stadtteil North Kensington. Über 20 Stockwerke, 120 Wohnungen, etwa 500 Bewohner und dann das. Mitten in der Nacht bricht ein Feuer aus. Viele Mieter werden völlig überrascht.
Meine Freundin rief mich an, dein Gebäude brennt. Das Feuer kommt zu deinem Stockwerk. Geh raus, mach schnell. Ich habe meinen Mann geholt, meine Kinder geweckt und als wir die Tür öffneten, um zu fliehen, schlugen uns die Flammen entgegen.
Diese Bewohnerin hat es dann doch irgendwie geschafft, körperlich unversehrt zu entkommen. Andere hat die Feuerwehr früh rausholen können. Aber Dutzende andere wurden verletzt. Einige kamen in dem Feuer um und es gibt immer noch viele Vermisste. Die Feuerwehr spricht momentan von über 70 Verletzten und 6 Toten. Noch sind die Einsatzkräfte aber nicht in alle Etagen vorgedrungen. Das Gebiet ist aus Sicherheitsgründen weiträumig abgesperrt. Während des Brandes spielten sich dramatische Szenen ab. Einige sollen versucht haben, über die Fenster zu entkommen, berichten ein schockierter Bewohner und eine Augenzeugin.
This was really horrific. There's people who were jumping out of the place. There's a man who threw two of his children.
Just save my children, just save my children.
Rettet meine Kinder, rettet meine Kinder. Aber die Feuerwehrleute und Notfallsanitäter kamen nicht rein. Die konnten ihnen nur sagen, bleibt wo ihr seid, wir holen euch. Aber die Lage ist dann ganz schnell eskaliert. Innerhalb von 15 Minuten stand das ganze Gebäude in Flammen.
Die Feuerwehr war den ganzen Tag lang mit hunderten Einsatzkräften dabei, das Feuer zu löschen. Viel höher als bis zum 10. Stock kamen sie mit ihren Leitern, Kränen und Schläuchen aber zunächst nicht. Der Einsatz wird noch bis mindestens morgen dauern. Jetzt wird über die Ursache des Feuers gerätselt und wie es sich so rasant ausbreiten konnte. Es gibt mehrere Gerüchte, ein kaputter Kühlschrank, ein Gasleck, herumliegender Bauschutt oder Müll. Bestätigt ist aber nichts. Scotland Yard sagt, dass es kein Terroranschlag war. Das Hochhaus wurde 1974 gebaut und war gerade erst umfangreich renoviert worden, mit neuen Wohnungen, einer neuen Heizungsanlage und einer gedämmten Fassade. Die zuständige Baufirma sagt, man habe dabei alle Sicherheitsstandards eingehalten. Aber dieser Bewohner berichtet, dass es immer wieder Beschwerden über mangelhaften Brandschutz gab.
We repeatedly reported concerns, safety concerns, which were not investigated.
Aber niemand sei diesen Beschwerden nachgegangen. Ein anderer Bewohner sagte der BBC, die Brandmelder im Flur seien in seiner Wohnung gar nicht zu hören gewesen.
The smoke alarm was useless. The smoke alarm was that big and I could only hear it in the hallway, not in your flat.
Im Falle eines Brandes waren die Bewohner angewiesen, einfach in ihren Wohnungen zu bleiben und auf Hilfe zu warten. Das haben viele nicht getan. Zum Glück, sonst wären sie wohl gestorben, sagt der Mieter.
It was like something out of a Hollywood disaster movie. I'm just grateful that I got us out of there. But if we'd listened to them and stayed in that house, we would have perished.
Für Londons Bürgermeister Sadiq Khan sind jetzt viele Fragen offen. Zum aktuellen Fall, aber auch, wie sicher Wohnhochhäuser überhaupt sind.
Our focus now has to be search and rescue. That then moved to recovery, unfortunately. But there are big questions that people have and it's important they're answered.
Er hat den Londonern versprochen, dass sie Antworten bekommen werden. Stand jetzt würden die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen aber Priorität haben.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz gibt es Mitgefühl für die Opfer des Hochhausbrandes und Spekulationen, warum sich das Feuer so schnell ausbreiten konnte. Havelfreund schreibt bei tagesschau.de, die schnelle Ausbreitung hat sicher ihre Ursache in der Plastikverblendung des Hochhauses. Auch in Deutschland gibt es diese Wärmeisolierung mit Styroporplatten. Das Schlimme dabei ist, dass es besseres, aber teures Isoliermaterial gibt. Coagula schreibt, die Frage nach der Sicherheit von Polystyroldämmungen im Brandfall ist berechtigt. Den Bautypus des Hochhauses jedoch pauschal als Todesfalle zu bezeichnen, ist reine Meinungsmache. Und Anke Prüms meint bei Facebook, bis die Ursache geklärt ist, sollte nicht spekuliert werden. Claudia H. fragt bei Welt.de, warum gehört eigentlich nicht ein Seil und eine einfache Abseilvorrichtung zur Standardausrüstung jeder Hochhauswohnung? Warum werden die Bewohner nicht in einem kurzen Crashkurs eingewiesen? Unter jedem Passagiersitz eines Flugzeugs liegt eine Schwimmweste bereit. Die Einweisung gibt es täglich dazu. Bei Welt.de schreibt AB, diese Bilder erinnern so stark an den 11. September 2001. Einfach nur schrecklich. Eostres Schrau findet dagegen, dass dem Thema zu viel Aufmerksamkeit zukommt. Er schreibt auf Facebook, es brennen überall Häuser. So eine Welle, nur weil es in London passiert ist.
Was sonst noch wichtig war?
Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich darauf geeinigt, zur Terrorabwehr auch verschlüsselte Messenger-Dienste zu überwachen. Die Innenminister hatten sich daran gestört, dass Sicherheitsbehörden auf SMS und Telefongespräche zugreifen können, aber nicht auf Dienste wie WhatsApp. Terroristen würden diese Überwachungslücke ausnutzen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sieht zwei Wege, wo die Überwachung ansetzen kann.
Dazu bedarf es rechtlicher Voraussetzungen. Das ist die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung, dass man an die Quelle der Kommunikation geht, indem man etwa dann eine Tastatur beeinflusst oder Ähnliches. Und das zweite Instrument ist die sogenannte Online-Durchsuchung unter noch erschwerteren rechtlichen Bedingungen.
Die Innenminister haben außerdem beschlossen, dass auch schon von 6- bis 14-Jährigen Fingerabdrücke genommen werden dürfen, wenn irgendein Terrorverdacht besteht. Ein Musterpolizeigesetz soll außerdem als Vorlage für möglichst gleiche Standards in den Bundesländern sorgen. Die bundesweite Schleierfahndung, also Polizeikontrollen ohne jeden Verdacht, soll es dagegen nicht geben.
Ja, wir haben nichts anderes erwartet, muss man sagen, aber wir sind so ein bisschen Sieger der Herzen.
Bernd Drosin ist nicht allzu enttäuscht über das Tofu-Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Sein Unternehmen Tofutown aus der Eifel verkauft vegane Produkte, die zum Beispiel an Käse erinnern, aber nicht Käse heißen dürfen. Das haben die europäischen Richter jetzt klargestellt. Bezeichnungen wie Soja, Milch, Tofu-Butter oder Pflanzenkäse sind dem Urteil zufolge verboten. Denn Milchprodukte wie Sahne, Butter oder Joghurt dürfen nur so heißen, wenn auch echte tierische Milch drin ist, so die Richter. Sonst könnten Verbraucher durcheinander kommen. Unternehmer Bernd Rosin kann das nicht ganz nachvollziehen.
Ich glaube, dass das vielleicht in 5 Jahren nochmal ganz anders aussieht, wenn nochmal eine andere Generation von Richtern nachwächst und wenn auch die EU-Verordnungen letztlich an die Realität so ein bisschen angepasst sind. Also für uns ist das aus der Zeit gefallen.
Aber jetzt sind bestimmte Bezeichnungen halt verboten. Da braucht's neue Namen.
Den Veggie-Käse, da haben wir das Veggie rausgenommen. Wir nennen das jetzt Pflanzenschmelzscheiben.
Bizarr ist das Ganze auch deshalb, weil das Urteil zwar für Milchprodukte gilt, aber nicht für Fleischalternativen. Dagegen gibt es keine EU-Vorschriften. Das Veggie-Schnitzel und die vegetarische Leberwurst dürfen also weiter so verkauft werden. Die französische Regierung hat eins der wichtigsten Wahlversprechen von Präsident Emmanuel Macron auf den Weg gebracht. Es geht um ein Gesetz für mehr Anstand im öffentlichen Leben und der Politik. Unter anderem sollen Minister und Abgeordnete keine nahen Verwandten mehr beschäftigen dürfen. Außerdem soll es strengere Regeln geben, was Beratertätigkeiten von Abgeordneten angeht. Bei einer Schießerei in den USA sind mindestens 5 Menschen verletzt worden, darunter auch der hochrangige republikanische Kongressabgeordnete Steve Scalise. Er soll in stabilem Zustand sein und war wegen seines Rangs in Begleitung von Polizisten unterwegs, die sofort eingriffen. Der Täter wurde festgenommen. Die Schüsse fielen auf einem Baseballplatz im US-Staat Virginia. Dort sollen sich die Kongressabgeordneten zum Training getroffen haben für das traditionelle Baseball-Benefizspiel zwischen Republikanern und Demokraten, das für morgen geplant war. Der Terroralarm beim Rock am Ring Festival ist offenbar durch einen Schreibfehler ausgelöst worden. Das hat das Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz bestätigt. Es geht um die Namen von 2 syrischstämmigen Aufbauhelfern. Die waren falsch geschrieben und passten deshalb laut Polizei Rheinland-Pfalz nicht zu den Personallisten vom Festival.
In einem Fall hatte die Schreibweise, so wie es dargestellt ist, mit dem Originalnamen fast nichts mehr zu tun. In einem anderen Fall ging es um einen Schreibfehler, der sich wohl bei der Übertragung eingestellt hat.
Das Rock am Ring Festival war vor knapp 2 Wochen unterbrochen worden, weil es Unstimmigkeiten gab zwischen den Helfern und den Namen auf ihren Ausweisen für sicherheitsrelevante Bereiche. Die beiden Helfer und ein dritter Mann wurden vorübergehend festgenommen. Mindestens einer soll Verbindungen zur salafistischen Szene haben. Der Terrorverdacht stellte sich aber als Fehler heraus.
Was noch wichtig wird.
Wie geht es weiter mit Griechenland? Morgen kommen die Euro-Finanzminister zu ihrer entscheidenden Sitzung zusammen. Sie war vor 3 Wochen auf diesen Donnerstag verschoben worden. Es geht darum, ob Griechenland weitere Milliardenhilfen bekommt. Das Land braucht das Geld dringend, damit es Schulden zurückzahlen kann. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici zeigte sich optimistisch. Er sagte der Funke Mediengruppe, dass Griechenland schon nächstes Jahr wieder ein normales Mitglied der Eurozone sein wird. Ein Grexit ist Moscovici zufolge inzwischen inzwischen außerhalb jeder Diskussion.
Und sonst in der Welt?
Irland hat einen neuen Premierminister. Der 38 Jahre alte Leo Varadkar wurde vom Parlament zum Regierungschef gewählt, nachdem sein Vorgänger Enda Kenny gestern Abend zurückgetreten war. Im streng katholisch geprägten Irland ist der neue Premier eine kleine Sensation. Der Sohn indischer Einwanderer lebt nämlich offen schwul. Noch bis 1993 waren homosexuelle Beziehungen in Irland strafbar. Der Machtwechsel kommt nicht wirklich überraschend. Kenny hatte schon Mitte Mai angekündigt, sich aus der regierenden konservativen Partei Fine Gael zurückzuziehen. Er war über einen Skandal um einen Whistleblower bei der Polizei gestolpert. Der Polizist hatte Informationen über fehlerhaftes Verhalten von Kollegen enthüllt und angeprangert und war dann gemobbt worden. Kenny behauptete im Parlament erst spät von den Vorwürfen erfahren zu haben und musste das dann später richtigstellen. Der Kapitän der iranischen Fußballnationalmannschaft hat sich anscheinend ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Ein persisches Nachrichtenportal meldet, Massoud Shojaei habe bei einem Treffen mit Präsident Hassan Rouhani gefordert, das Stadionverbot für Frauen aufzuheben. Das gilt als echter Tabubruch, noch nie hat sich ein Fußballer sowas getraut. Allerdings ist auch bekannt, dass Rouhanis moderate Regierung sowieso gegen das Verbot ist. Aber gegen den Einfluss der religiösen Führer konnte sie sich bisher nicht durchsetzen. Seit der Islamischen Revolution von 1979 dürfen Frauen im Iran nicht mehr in Fußballstadien. Der Klerus ist der Meinung, dass sie bei den frenetischen Fangesängen und bei den Flüchen, die Männer davon sich lassen, nichts zu suchen haben.
Wissensnachrichten.
Es gibt schon wieder schlechte Nachrichten über deutsche Gewässer. Die Grünen, die wollten von der Bundesregierung wissen, wie sich der Klimawandel auf die Flüsse und Seen in Deutschland auswirkt. Und Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten hat die Antwort gelesen. Was steht denn da drin?
Also die grundsätzliche Antwort ist ganz schlicht, die Bundesregierung weiß es nicht. Sie sagt, es gibt so viele Einflüsse auf die Gewässer, dass man nicht genau sagen kann, welche konkreten Folgen jetzt die Erderwärmung hat. Sie ist aber ganz offensichtlich auch in Flüssen und Seen spürbar. Im Rhein zum Beispiel lag die Wassertemperatur in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich öfter über 22 Grad als in den zwei Jahrzehnten davor. Was genau aber der Klimawandel macht, kann man eben nicht sagen, weil auch Dünger und Gifte, die ins Wasser gespült werden, eine Rolle spielen oder dass Flussläufe gestaut oder begradigt werden. Was die Bundesregierung aber sagen kann, ist, dass es den deutschen Flüssen und Seen ökologisch betrachtet richtig schlecht geht.
Okay, und was genau heißt jetzt ökologisch gesehen?
Dazu misst man, welche und wie viele Organismen in einem Gewässer leben und vergleicht das mit dem Bestand, der da natürlicherweise vorhanden sein sollte, weil, so das Umweltbundesamt, die Lebensgemeinschaft eines Gewässers eben alle Einflussfaktoren widerspiegelt und deshalb mehr aussagt, als wenn man nur die chemische Zusammensetzung messen würde.
Und das Ergebnis ist vermutlich dann mies?
Ja, genau. Danach ist nämlich nur jedes 12. Gewässer in Deutschland in einem guten Zustand, aber mehr als jedes 2. ist in einem unbefriedigenden oder schlechten Zustand. Und dabei geht es nicht darum, ob man drin baden kann. Da schneidet Deutschland großartig ab. Ja, mehr als 90% der Gewässer sind, was die Badequalität angeht, ausgezeichnet. Aber ökologisch betrachtet gibt es in Bremen, Hamburg und Berlin gar keinen See oder Fluss mehr, der mit gut oder sehr gut bewertet wird. Nur in Rheinland-Pfalz und Bayern sind es überhaupt mehr als 10%. Das heißt, die Bundesländer, die sind nämlich zuständig, müssen dringend was tun. Das erklärte Ziel ist nämlich, bis 2027 alle Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Und da läuft die Zeit langsam weg.
Das könnte knapp werden. Was ist denn jetzt zu tun? Also was müsste man konkret machen, damit es besser wird?
Also ein bisschen was wird ja schon getan. Gegen zu hohe Temperaturen werden zum Beispiel Ufer bepflanzt, damit es mehr Schatten gibt. Und die Bundesländer haben große Renaturierungsprogramme gestartet. Nordrhein-Westfalen etwa steckt bis 2027 rund 2 Milliarden Euro da rein. Aber es kostet eben viel mehr Geld, einen Flusslauf wieder so herzustellen, wie er mal war, als es gekostet hat, ihn zu begradigen oder zu kanalisieren. Und das Ganze braucht natürlich Zeit, bis sich da Pflanzen und Tiere wieder ansiedeln. Aber Fakt ist, die EU-Richtlinien sagen, eine schlechte Wasserqualität erfordert sofortiges Handeln. Abwarten ist also keine Option.
Und nur dran schreiben, dieser Fluss ist toll, reicht halt auch nicht. Das reicht aber manchmal auf der Speisekarte.
Ja, dazu hat die Uni Stanford eine Studie gemacht. Die Forscher wollten gesunde Gerichte in der Mensa populärer machen. Und sie haben deshalb die Beschreibung geändert. Mal stand da zum Beispiel nur Möhren, dann Möhren mit zuckerfreiem Zitronendressing oder aber ganz genießerisch gedrehte zitronenglasierte Möhren. Jetzt kommt's raus, Gesundheitsaspekte kamen gar nicht gut an, die waren sogar abschreckender als die ganz nüchterne Variante, aber diese sinnlichen Begriffe, die waren ein echter Erfolg. Die Studenten aßen ein Viertel mehr vom Gemüse, wenn die Karotten zitronenglasiert waren oder die Bohnen gebrutzelt. Und die Forscher sagen, dass die meisten offenbar immer noch davon ausgehen, dass gesundes Essen schlechter schmeckt.
Werfen wir noch einen Blick nach ganz weit draußen. Ab 2020 soll ein Radioteleskop im All nach Botschaften von Außerirdischen suchen. Wir konnten aber schon mal übersetzen üben.
Ja, Rene Heller
Müller vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung hat vor gut einem Jahr eine verschlüsselte Botschaft auf Facebook und Twitter veröffentlicht. Einen knapp 2 Millionen Stellen langen Binärcode aus Einsen und Nullen. In der Botschaft hat er ein paar Hinweise versteckt und es gab auch Infos über die fiktiven Aliens, wie lange sie leben, wo sie wohnen. Und weil Außerirdische vermutlich nicht Meter und Zentimeter benutzen, wurden die Angaben in Naturkonstanten wie der Lichtgeschwindigkeit ausgedrückt. Und jetzt hat Heller veröffentlicht, wie oft seine Decrypt-Challenge geknackt wurde. 300 Zuschriften hat er nach eigenen Angaben bekommen und immerhin knapp 70 davon waren richtig.
Vielleicht waren da auch schon ein paar Außerirdische dabei, wer weiß das. Vielen Dank, Matthias.
Wetter.
Morgen gibt es erst überall viel Sonne, später zieht es in der Westhälfte von Süden her zu und Schauer und teils kräftige Gewitter sind drin. Maximal 20 bis 25 Grad an den Küsten und bis zu 32 Grad ganz im Westen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.